Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte.
Ja, herzlich willkommen bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Mein Name ist Sarah Walter, ich bin ehrenamtliche Aktivistin bei Amnesty Linz. Heute ist der 8. November 2021. Ich sage das, weil die Sendung oft wiederholt wird. Und ich möchte, dass ihr wisst, wann diese Informationen, die ich heute bringe, aktuell sind. Und die Informationen, über die ich heute sprechen werde, beziehen sich auf das Recht auf Blinung, auf das Menschenrecht auf Blinung. In den letzten Jahren und Monaten hatten wir ja viele Sendungen mit Themen, die gerade wichtig, aktuell und auch in den großen Medien zu finden waren. Corona, Afghanistan, alles Mögliche. Aber für heute habe ich mir gedacht, wir schauen mal wieder auf das große Ganze. Eine Freundin von mir hat gemeint, sie würde sich für das Menschenrecht auf Blinung interessieren. Wie es denn da zurzeit ausschaut? Da habe ich mir gedacht, gute Idee, machen wir. Okay, da könnte man jetzt einen zynischen Zusammenhang zwischen Bildung und der aktuellen Lage im Land ziehen, aber ich bemühe mich, das nicht zu machen, versprochen. Ich werde also heute das Menschenrecht auf Bildung vorstellen. Was das beinhaltet, was das genau ist, wie das umgesetzt wird und wo es Probleme gibt und wo die Welt Fortschritte macht. Bei der Recherche bin ich draufgekommen, dass das Ganze interessanter und vielschichtiger ist, als ich es zuerst gedacht habe. Auch für mich hat das ganze Thema neue Aspekte bekommen und das, obwohl ich mich ja selber irgendwie mein ganzes Leben damit beschäftigt habe, als Kind selber natürlich, als Studentin, als Pädagogin, als Menschenrechtsaktivistin. Ich habe auch Menschenrechtsbildung gemacht und natürlich jetzt auch als Mutter. Bildung begleitet mich zumindest mein ganzes Leben lang und ich glaube auch zumindest hier in Mitteleuropa die meisten Menschen eigentlich das ganze Leben lang, zum Glück. Aber bevor ich anfange, machen wir wie immer ein bisschen Musik zuerst. Wir starten mit einem Lied, bei dem man bei dem Thema einfach nicht vorbeikommt. Also die Lieder wären vielleicht noch ein bisschen origineller, aber es gab so ein paar Lieder, die man unbedingt spielen muss. Ich mag das Lied aber eh sehr gerne. Ich spiele We Don't Need No Education von Pink Floyd. Another Brick in the Wall heißt es natürlich.
Hey, teacher, leave them kids alone.
Ja, willkommen zurück bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Wir sprechen heute über das Menschenrecht auf Bildung. Zuerst mal zur Theorie. Das Recht auf Bildung ist der 26. Artikel in der Menschenrechtserklärung. Eigentlich erstaunlich weit hinten für so ein wichtiges Recht. Habe ich mir schon oft gedacht. Aber dazu dann später. Zuerst mal der ganze Artikel und der lautet so. Punkt 1. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Der Unterricht muss wenigstens in den Elementar- und Grundschulen unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch. Fachlicher und beruflicher Unterricht soll allgemein zugänglich sein. Die höheren Studien sollen allen nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in gleicher Weise offenstehen. Punkt 2. Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen fördern und die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des Friedens begünstigen. Drittens, also der dritte Punkt, in erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der ihren Kindern zuteilwerdenden Bildung zu bestimmen. So klingt das jetzt einmal in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und die ist über 70 Jahre alt. Das Recht auf Bildung ist zugleich im Artikel 28 der Kinderrechtskonvention verankert. Der Artikel 22 der Genfer Flüchtlingskommission schreibt den Zugang zur öffentlichen Erziehung, insbesondere zum Unterricht in Volksschulen, auch für Flüchtlinge vor. Das Recht auf Bildung gilt als eigenständiges kulturelles Menschenrecht und es ist ein zentrales Element, um die Verwirklichung anderer Menschenrechte zu fördern. Es thematisiert den menschlichen Anspruch auf freien Zugang zur Bildung, auf Chancengleichheit sowie das Schulrecht. Bildung ist wichtig für die Fähigkeit des Menschen, sich für die eigenen Rechte einzusetzen und sich im solidarischen Einsatz für grundlegende Rechte anderer zu engagieren. Das gilt für alle gleichermaßen, ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Statuses. Der Pakt wurde am 19. Dezember 1966 von der UN-Generalversammlung einstimmig verabschiedet und ist ein multilateraler völkerrechtlicher Vertrag, der die Einhaltung eben wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte garantieren soll. So steht es geschrieben. Ich habe noch ein bisschen andere Theorie, bevor wir uns ansehen, wie das Recht umgesetzt werden sollte oder wie es auch umgesetzt wird, noch ein paar Worte, warum ich und viele andere dieses Recht für sehr, sehr wichtig halte. Die Bildung ermächtigt einfach, das wurde vorhin schon angeschrieben, durch Bildung können Menschen die Rechte, die sie haben, verstehen und einfordern. Das Recht auf Bildung ist auf individueller Ebene schon fast die Grundlage für alle anderen Rechte. Zudem hilft Bildung auch, sich solidarisch für die Menschenrechte anderer einzusetzen. Dieses Menschenrecht ist also ein zentrales Instrument, um die Verwirklichung unserer Menschenrechte zu fördern. Außerdem ist es eben ein wirksames Mittel gegen Diskriminierung jeder Art. Zudem gibt es auch Zusammenhang zwischen Bildung und vielen anderen wichtigen Errungenschaften der Menschheit. Gebildete Menschen sind gesünder, leben länger, verdienen mehr, sind glücklicher, haben weniger Kinder. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist wahrscheinlich Auslegungssache, aber so global gesehen. Sie können sich ihre Partner öfter selber wählen. Sie haben eher Zugang zu den ganz simplen Dingen auch, also wie sauberes Wasser, gesunde Nahrung. Sie sehen mehr von der Welt und haben einfach im Durchschnitt ein besseres Leben, egal nach welchen Kriterien man ein besseres Leben beurteilt. Gleiche Voraussetzung, einer ist gebildet, einer ist nicht gebildet, der Gebildete hat es im Durchschnitt einfach besser. Das gilt übrigens tatsächlich für alle Länder, alle Kulturen. Auch hier in Mitteleuropa hat ein Mensch mit guter Ausbildung ein längeres, gesünderes Leben als einer mit schlechter Ausbildung. Auch wenn die anderen Voraussetzungen ähnlich sind. Offiziell gibt es auch eine Erklärung zum Menschenrecht auf Bildung. Das wird folgendermaßen erläutert. Das lese ich auch noch kurz vor. Das ist quasi die Anweisung für die Staaten, wie das umzusetzen ist. Das Recht auf Bildung bedeutet zunächst, dass der Staat für alle Schülerinnen und Schüler einen obligatorischen Grundschulunterricht einzurichten hat, der unentgeltlich ist. Das ist eh schon gesagt worden. Höhere Schulen sollen allgemein zugänglich sein und gemäß ihren Fähigkeiten und Leistungen gleichermaßen offenstehen. Unzulässig wäre damit etwa, wenn sich nur Reiche eine Universitätsausbildung leisten könnten oder wenn ausgelost würde, wer studieren darf. Allgemein verpflichtet der Artikel die Staaten, in ihrem Budget darauf zu achten, dass genügend Geld in die Ausbildung fließt und Schulen eine ausreichende Einrichtung erhalten. Die Erklärung hält auch fest, dass in erster Linie die Eltern und nicht der Staat das Recht haben, die Ausbildung zu bestimmen, welche die Kinder erhalten sollen. Aber, also allerdings dürfen Eltern ihren Kindern nicht eine ausreichende und ihren Fähigkeiten angemessene Ausbildung verunmöglichen. Also die Kinder haben schon das Recht, auch gegen den Willen ihrer Eltern eine Ausbildung zu erhalten, wenn sie die Fähigkeiten dazu haben. Ja, und dann kommen wir gleich zur Umsetzung der Staaten. Wie bei jedem Menschenrecht sind die Staaten für die Umsetzung der Menschenrechte zuständig. Jedes Land der Welt muss sicherstellen, dass für jeden Menschen, der im Land lebt, alle Menschenrechte verwirklicht sind. Also eben auch Bildung. Und das betone ich deshalb so, dass es eben nicht nur für Staatsbürger, sondern für alle Menschen, die im Land leben, der Fall ist. Tatsächlich ist das Recht auf Bildung in den allermeisten Staaten der Welt sehr gut verankert. Da kann man sich gar nicht beschweren. Meist steht es sogar in der jeweiligen Verfassung. Es gibt quasi überall Bildungsministerien oder ähnliches, also eigens dafür zuständige Regierungs- und Verwaltungseinrichtungen. Es ist also zumindest ein breit akzeptiertes Menschenrecht. Selbst die übelsten Despoten, die ärmsten Schwellenländer, Gottesstaaten oder der fanatischsten Ausprägung gestehen den Kindern in ihrem Land sogar per Gesetz ein Mindestmaß an Bildung zu. Ausnahmen, die wir kennen, bestätigen die Regeln, aber es ist weltweit gesehen ein breit akzeptiertes Recht. In offenen Staaten hat Bildung im Allgemeinen sogar einen sehr hohen Stellenwert. Bildung selber wird als positiv wahrgenommen und generell wird der Zugang zur Bildung nicht in Frage gestellt, in der Theorie. Warum und wo es trotzdem Probleme gibt und welche Art diese sind, da sind teilweise die Staaten selber dran schuld, teilweise einfach die Umstände, erzähle ich nach einem weiteren Lied und danach kommen dann die vielen, vielen Probleme. Das wird ein langer Sprechteil, deshalb machen wir noch schnell vorher Musik. Und wir bleiben noch bei den Klassikern. Wie bei allen ernsten Themen hat der Bob Dylan was dazu gemacht. Und zwar singt der The Times They Are Changing.
People wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last, for the times, they are a-changing.
Ja, willkommen zurück bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Mein Name ist immer noch Sarah Walter und ich rede heute immer noch über das Recht auf Bildung. Vor der Musik habe ich erklärt, was das Recht auf Bildung überhaupt ist, was es beinhaltet, wo es festgeschrieben ist, wer dafür zuständig ist. Das sind die einzelnen Staaten. Und jetzt kommt der Teil, den ich angekündigt habe ganz am Anfang. Der Teil über die Probleme und vor allen Dingen über die vielen problematischen Aspekte weltweit, die ich vorher nie bedacht habe. All diese ganzen Sachen spielen natürlich zusammen. Also man kann selten ein Problem ohne das andere betrachten und die meisten Probleme sind auch nicht so einfach zu lösen. Ja, an sich ist es ja klar, jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Die Staaten haben das sicherzustellen und die meisten wollen das auch. Die meisten Staaten machen das auch in irgendeiner Art und Weise und eigentlich halt. Und da wird es interessant und auch deprimierend, denn wie das Menschenrecht umgesetzt wird, da gibt es halt riesige Unterschiede. Die Ursachen für die Probleme bei der Umsetzung sind eben ganz unterschiedlich. Es geht wie immer ums Geld, aber auch um Religion und andere Ideologien. Strukturelle Probleme spielen eine große Rolle. Politik, Diskriminierung, Minderheiten, Kriege, Unruhen, Spannungen in verschiedenen Bevölkerungsschichten, Machterhalt, Armut. Also das, was auch bei den anderen Problemen mit Menschenrechten die Ursachen sind. Es ist komplex, es gibt selten einfache Lösungen und viele Probleme sind so tief im System verwurzelt, dass sie von innen vielleicht gar nicht wirklich bemerkt werden und von außen nicht zu lösen sind. Also einfach ist das ganze Thema nicht. Ich versuche halt einmal ein paar von den problematischen Aspekten aufzuzählen. Ich kann wirklich die ganzen Dinge, die ich so recherchiert habe, nur sehr kurz anreißen. Aber es gibt halt eben einen guten Überblick, wie es steht. Wir fangen an mit dem, woran jeder gleich denkt, wenn er das hört, Probleme mit dem Menschenrecht auf Bildung, nämlich am Mädchen. Das weltweit bekannteste und wohl auch traurigste Problem sind die Unterschiede zwischen Mädchen und Buben. Mädchen gehen weltweit deutlich weniger oft überhaupt zur Schule. Sie verlassen die Schule früher. Ihre Ausbildungen sind oft minderwertiger, was Berufsauswahl und künftiges Gehalt etc. betrifft. Die Gründe dafür kennt man. Religion ist ein Aspekt, aber auch kulturelle Probleme. So müssen Mädchen im Haushalt helfen. Die Eltern finden Bildung für Mädchen überflüssig, weil sie ja sowieso jung heiraten müssen. In Sierra Leone hatten wir von Amnesty einen interessanten, besonderen Fall. Dort durften schwangere Mädchen nicht in die Schule. Sie wären ein schlechtes Vorbild, war die Argumentation. Wir haben uns für diese Mädchen eingesetzt und jetzt können auch Mädchen und junge Frauen, die schwanger werden, ihre Schulbildung fortsetzen. Ein weiteres weltweites Problem, was auch ganz deutliche Unterschiede macht, sind die Minderheiten. In fast allen Ländern der Welt, auch in den reichsten, auch bei uns, haben Minderheiten schwereren Zugang zur Bildung als die Mehrheitsbevölkerung. Sie besuchen weniger oft generell die Schule in sehr armen Ländern. Wenn sie die Schule besuchen, haben sie weniger oft höhere Abschlüsse. Die Schulen, die eher von Minderheiten besucht haben, haben weniger Ressourcen als die Schulen der Mehrheitsbevölkerung. Auch hier sind wieder die Ursachen komplex und die Lösungen dementsprechend nicht einfach. Ein Beispiel, zu dem wir von Amnesty International Österreich schon gearbeitet haben, auch wir in Linz, sind die Roma-Kinder in der Slowakei. Hier gab es bis vor 10 Jahren eine regelrechte Segregation. Roma-Kinder wurden automatisch in Sonderschulen geschickt, ungeachtet ihrer Fähigkeiten. Diese Segregation wurde aber mittlerweile aufgehoben. Vergleichbare Regelungen gibt es aber weiterhin in vielen anderen Ländern der Welt und betreffen viele Minderheiten. Mit dem Problem eng verbunden ist auch die Bildung für Kinder, die eine andere Muttersprache sprechen als die Mehrheitsbevölkerung. Das können Minderheiten oder Einwanderer sein. In manchen Ländern ist das ganz gut gelöst, insbesondere wenn es aufgrund der Bevölkerungsstruktur von Haus aus viele Sprachen gibt. Da macht zum Beispiel Indien ganz gute Sachen. Die haben einfach so viele Sprachen, dass einem mehr oder weniger nicht mehr wahnsinnig auffällt. Andere Länder schaffen es allerdings kaum, Kinder mit anderer Muttersprache gute Bildung zukommen zu lassen. Ja, der nächste Problem, fast ein genauso großer Einflussfaktor, ist einfach Armut. Kinder aus armen Familien, aus sozial schwachen Familien, haben kaum Zugang zu Bildung in generell armen Ländern und schon gar nicht zu höherer Bildung. Auch wenn es eine Schulpflicht gibt und die Kinder an sich die Schulen besuchen können oder könnten, ist es für die Eltern schwierig, zum Beispiel die Materialien zu besorgen. Die Kinder können nicht an Schulaktivitäten teilnehmen, haben zu wenig zum Essen mit, wenn der Schulalltag lang ist, oder können sich kein Essen leisten. Also dort. Eben viele Mädchen gehen während ihrer Menstruation nicht zur Schule, weil sie kein Geld für Hygieneprodukte haben. Manche Familien können sich schlicht die Fahrt zur Schule nicht leisten. Hier in Österreich ist das übrigens auch zu merken, das kann man statistisch nachweisen. Je weniger Geld die Eltern haben, desto weniger Kinder besuchen höhere Schulen oder gar die Universität. So schreibt zum Beispiel die Armutskonferenz in Österreich: Es ist nicht ein Faktor, der zu schlechten Schulleistungen führt. Es ist auch nicht ein Faktor, der Kinder aus ökonomisch benachteiligten Familien geringere Aufstiegschancen beschert. Es ist die Kombination aus einem Bündel von Kriterien. Eine überbelegte Wohnung fällt zusammen mit einer Halbtagsschulordnung. Wenig Einkommen trifft auf ein einkalkuliertes Nachhilfesystem. Keine Unterstützung zu Hause kommt mit eigener Erschöpfung und Unkonzentriertheit zusammen. Und schlecht ausgestattete Schulen vereinen sich mit einem sehr selektiven Schulsystem. 11% der Volksschulen, 17% der Hauptschulen, aber nur 2% der AHS weisen eine hohe soziale Benachteiligung auf. Ja. Und damit kommen wir zu einem erweiterten Problem. In vielen Ländern ist ein gewisses Einkommen quasi Voraussetzung für den Schulbesuch, auch wenn das gegen das Menschenrecht verstößt. Während, wie eingangs schon gesagt, Schulgeld an höheren Schulen nicht unbedingt gegen das Recht auf Bildung verstößt, muss es trotzdem für jedes Kind möglich sein, auch höhere Schulen zu besuchen. Sprich, armen Kindern muss das Geld erlassen werden, sie müssen Gestützstipendien bekommen. Manche Länder, da gibt es viele Beispiele in Afrika, schreiben den Kindern vor, zum Beispiel nur mit Schuluniformen zur Schule zu gehen. Das ist jetzt kein Schulgeld an sich, aber die Uniformen müssen gekauft werden. Wenn man kein Geld hat für eine Schuluniform, kann man nicht zur Schule gehen. Bei Schulgeld will ich aber auch auf ein prominentes Beispiel hinweisen, die Universitätsgebühren in den USA. Die sind in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gestiegen. Eine gute Universität ist dort wirklich, wirklich teuer. Zwar können Studenten das Schulgeld per Kredit bezahlen und stottern dann ab, aber die Zinsen und die Bedingungen dafür sind an vielen Universitäten mittlerweile nicht mal mehr für Menschen leistbar, die sich selber in der gut verdienenden Mittelschicht wähnen. Absolventinnen und Absolventen brauchen Jahre nach dem Studium, um die Kredite abzubezahlen. Damit geraten sie in Abhängigkeiten und prekäre Situationen, trotz guter Ausbildung. Ganz schlimm wird es, wenn jemand sein Studium aus irgendeinem Grund nicht abschließen kann, zum Beispiel wegen Krankheit oder Unfall. Das ist quasi eine Armutsfalle, eine versteckte. Und das Risiko können oder wollen sich viele Studierende einfach nicht leisten. Ja. Ein Problem, also ein ganz anderes Problem, was jetzt nicht vorrangig mit Geld zu tun hat, wo viele Staaten damit kämpfen, sind die Bildung für Flüchtlinge. Die Kinder von Flüchtlingen oder von Menschen, die illegal im Land sind. Bildung muss für jedes Kind im Land, ungeachtet seiner Staatsbürgerschaft oder seines Aufenthaltsstatus, gewährleistet sein, zumindest die Grundschulbildung. Das wird halt selbst für Staaten, die willig wären, die Kinder zu unterrichten, oft schwer. Weil man muss ja an die Kinder rankommen und man muss ihnen die Informationen zugeben. Man kann sie nicht abholen, weil die sind ja illegal und man weiß nicht, wo sie sind. Wenn dieser Wille auch noch fehlt, was bei den meisten Ländern leider der Fall ist, ist es unmöglich. Wenn dann noch dazu in der Biografie der Kinder lange Fluchtwege, wechselnde Aufenthalte in großen Lagern etc. dazukommen, passiert es nicht selten, dass Kinder nie lesen und schreiben lernen. Es gibt ja zwar viele Initiativen, die helfen wollen, es gibt auch Erfolge, gerade in den großen Lagern und in westlichen Ländern, in den Aufnahmezentren, aber oft kommt auch die Hilfe gar nicht an. Ja. Dann kommen wir zu den strukturellen Problemen. Ein strukturelles Problem, und das gilt jetzt nicht nur für arme Kinder, sind zum Beispiel die Distanzen zur Schule. Kinder, die abgelegen wohnen oder an gefährlichen Orten leben, gehen auch seltener und kürzer zur Schule. Wenn man Angst hat, am Schulweg überfallen oder entführt zu werden, dann geht man da halt nicht so gerne hin. Oder als Elternteil schickt man seine Kinder da nicht so gerne hin. In Krisengebieten ist das tatsächlich ein häufiger Grund für Schulabbrüche. Also die Schulen wären da, es wäre finanziell kein Problem, die Eltern wären prinzipiell willig, aber sie können die Kinder nicht zur Schule schicken, weil sie wirklich Angst um die Kinder haben. Auch in der Schule selber, dort angekommen, müssen viele Kinder reale Angst um Leib und Leben haben. Ich rede jetzt nicht unbedingt von den Amokläufern an Schulen, obwohl die natürlich auch ein Problem sind, aber jetzt keines, das einen maßgeblichen Einfluss hat, sondern von desolaten, einsturzgefährdeten Gebäuden, giftigen Baumaterialien, von Schulen ohne Wasser und Toiletten etc. Da ist es dann schlicht eine Gefahr für die Kinder, die Schule zu besuchen, wegen Krankheiten und wegen Verletzungsgefahr. Ja, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, Krankheiten. Ebenfalls ein strukturelles Problem ist die Einbindung von Kindern, die Behinderungen haben in irgendeiner Art und Weise. In vielen Ländern gehen Kinder mit Behinderungen gar nicht zur Schule. In vielen anderen Ländern werden insbesondere Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen mehr aufbewahrt als gebildet. Also da kann man kaum von Bildung reden. Spezielle Schulen für blinde Kinder oder Kinder mit anderen Körperbehinderungen sind, wenn es sie gibt, wenn es sie überhaupt gibt, oft schlecht ausgestattet. Auch hier ist wieder deutlich, dass Kinder mit Körperbehinderungen wesentlich seltener den Sprung auf höhere Schulen schaffen, selbst wenn sie alle geistigen Fähigkeiten dazu hätten. Hier mal ausnahmsweise eine gute Nachricht. In Europa selber ist dieser Unterschied kaum zu merken. Also eine rein körperliche Behinderung macht hier kaum einen Unterschied in der Anzahl der Abschlüsse und so weiter aus. Das haben wir ganz gut gemacht. Damit verwandt ist auch die Frage, wie Kinder, die sehr, sehr lange, sehr schwer krank sind, an ihr Recht auf Bildung kommen. Wir reden von monatelangen Krankenhausaufenthalten. Das steht da oft im Weg und es ist dann auch nicht so prioritär für die Familien. Da wird dann oft drauf vergessen, gerade wenn das Kind sowieso so viel vom Leben versäumt, sollte es aber dann doch zumindest nach hoffentlich überstandener Krankheit wieder am Leben teilnehmen können. Und da braucht es zumindest ein Mindestmaß an Bildung, die eben Gleichaltrige haben. Wird in Europa auch ganz gut umgesetzt, in anderen Ländern quasi gar nicht. Was uns aber hier langsam erst bewusst wird, ist auch der Umgang von Kindern mit psychischen Problemen oder mit Lernbehinderungen. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, das sprengt den Rahmen. Das ist ein weites Feld, aber erwähnen möchte ich es dennoch. Und bitte nicht falsch verstehen, das sind ganz unterschiedliche Dinge, die ich nicht in einen Topf werfen würde normalerweise, aber es spielt halt eine Rolle. Kinder mit Autismus, mit ADHS, mit Depressionen, mit sonstigen psychischen Erkrankungen haben eben auch ein Recht auf Bildung. Da muss es Lösungen geben, damit die auch dieselben Chancen haben wie ihre Altersgenossen und Genossinnen. Ja, ich rede jetzt hier die ganze Zeit von Kindern. Was auch ein Problem ist, ist tatsächlich die Frage, was ein Kind überhaupt ist und wie weit die Grundschule überhaupt geht. Wir hier in Österreich haben die Ausbildungspflicht, bis die Kinder längst keine mehr sind, bis sie junge Erwachsene mit 18 Jahren sind. Viele Länder können sich aber eine so lange Kindheit für ihre Kinder gar nicht leisten. Da hört die Kindheit dann offiziell mit 12 oder sogar noch jünger auf. Ältere Kinder haben dann gar kein Recht mehr auf Schulbesuch, womit die Schulen dann einfach teurer werden. Also wenn es Schulen dann gibt für ältere Kinder, dann sind die teurer, weil das der Staat dann nicht mehr vollständig oder gar nicht finanziert. Also selbst wenn ein Land Schulen für alle Kinder anbietet, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder viel mehr als Schreiben und Grundrechenarten lernen, da dann ihre Kindheit offiziell nach den Gesetzen ihres Landes vorbei ist. Ja. Das ist aber übrigens eines der Sachen, die sich weltweit momentan am stärksten ändert. Also es Kinder, die es prinzipiell schaffen, eine Grundschulausbildung zu haben, kommen immer öfter auch weiter. Einen kleinen Teil der Good News vorauszunehmen. Ein Punkt, der im Westen oder in Europa und auch in den USA und Kanada und so besser untersucht ist, ist die Vererbbarkeit von Bildung. Das existiert prinzipiell weltweit, aber vor allen Dingen in reichen Ländern. Man könnte angesichts der bisherigen Erzählungen von Luxusproblemen reden, aber wenn man menschenrechtlich handeln will, muss man was dagegen tun. Die Vererblichkeit von Bildung. Wir haben hierzulande, aber auch eben vielen anderen westlichen Ländern, das Problem, dass Kinder von Eltern mit wenig Bildung auch oft eine schlechtere Ausbildung haben als die Kinder gut gebildeter Eltern. Da gibt es natürlich viele kulturelle Gründe und alles, was ich bisher gesagt habe, wird damit reinspielen. Aber es ist halt die Aufgabe des Staates, da dagegen zu steuern und Kinder zu ermutigen, ihren Fähigkeiten nach auch dann höhere Schulen zu besuchen, wenn die Eltern das nicht getan haben. Ja, wieder was im Vergleich zu den vorigen Problemen eher eine Kleinigkeit ist, aber auch ganz interessant sind Hürden im normalen Schulalltag. Es ist mir jetzt aufgefallen bei der Liederauswahl, eigentlich gibt es kaum positive Lieder über die Schule. Schule kommt nicht gut weg in der Popkultur. Und davon möchte ich jetzt auch reden. Ich meine Dinge wie Mobbing, Diskriminierung, schlechte Ausstattung etc. Das spielt natürlich mit vielen der bereits genannten Probleme zusammen. Dazu kommt, dass die Kinder auch das Recht haben, angemessen unterrichtet zu werden. Die Schule soll nicht nur, sie muss ein möglichst angstfreier Raum sein. Die Methoden müssen auch den aktuellen Standards entsprechen. Die Lehrer müssen gut ausgebildet sein. Es muss Schutz vor Mobbing und Diskriminierung geben. Lehrerinnen und Lehrer müssen die Kinder gleich behandeln, fair sein. Und es muss Kontrollmechanismen geben in irgendeiner Art und Weise. Die Schule muss ein guter Raum sein für Kinder, damit die weiter sich bilden lassen, damit die Bildung wirkt, damit sie sich gerne weiterbilden. Der nächste Punkt ist ein schwieriges Problem. Da könnten wir wahrscheinlich Wochen und Monate lang drüber streiten. Es geht um die Lehrinhalte. Ideologie in jeder erdenklichen Form. Viele Menschen kennen die Debatten vor allen Dingen aus stark religiös geprägten Ländern. Aber wir haben auch aktuell in den USA, darüber können wir streiten, ob die stark religiös geprägt sind oder nicht. Wir haben die Debatte, ob die Kinder in den USA, ist eine ganz aktuelle Debatte aus den letzten Monaten, ob die Kinder an den Schulen lernen dürfen oder lernen müssen, je nach Perspektive, wie unterschiedlich weiße Menschen und nicht weiße Menschen in den USA behandelt werden. Darf das im Lehrplan sein oder darf das auf keinen Fall im Lehrplan sein? Gute Frage. Etwas älter ist die Debatte, nicht nur in den USA, ist, ob Evolution gelehrt werden darf. Dürfen Schulen von ihren Schülern verlangen, religiöse Treueschwüre zu machen? Darf man Religion generell im Unterricht kritisieren oder über positive Aspekte fremder Religionen diskutieren, wenn es um die andere Seite geht? Dürfen oder müssen Schulen Kinder über Sexualität aufklären? Und wenn ja, ab wann und wie? Wie frei darf der Lehrplan sein etc.? Ja, hier gibt es sehr, sehr viele ungeklärte Fragen, die zum Teil über die reine Frage nach dem Menschenrecht hinausgehen. Also ich bin hier jetzt ein bisschen weit vorgeprescht, aber es ist einfach ein interessanter Aspekt. Aber es sei so viel gesagt, Menschenrechtsorganisationen, die sich mit dem Recht auf Bildung konkret beschäftigen, sind sich soweit einig, dass Schülerinnen und Schüler das Recht haben, nach aktuellem Stand der Wissenschaft unterrichtet zu werden. Und dann kann man sich wahrscheinlich streiten, was das ist. Egal. Nächstes Problem war jetzt in Österreich wieder eine neue Debatte, Corona sei Dank. Eltern, die ihre Kinder einfach nicht zur Schule schicken wollen. Es gibt tatsächlich auf der ganzen Welt Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Ein paar Gründe habe ich ja schon erwähnt. Die Kinder sollen zu Hause arbeiten, sie sollen Geld verdienen, sie sollen erst gar nichts lernen, weil sie es eh nicht brauchen. Dazu kommt, passend zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass es auch überall auf der Welt, das ist auch kein westliches Phänomen, Menschen gibt, die glauben, ihren Kindern würden an der Schule schlicht die falschen Dinge beigebracht. Ich zitiere nochmal aus der Erklärung der Menschenrechte. Die Erklärung hält auch fest, dass in erster Linie die Eltern und nicht der Staat das Recht haben, die Ausbildung zu bestimmen, welche die Kinder erhalten sollen. Allerdings dürfen Eltern ihren Kindern nicht eine ausreichende und ihren Fähigkeiten angemessene Ausbildung verunmöglichen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich finde den Aspekt sehr interessant. Es ist eben jetzt auch bei uns gerade wieder aktueller. Aber ich habe da jetzt wirklich keine fundierte Meinung dazu. Es gibt durchaus positive Aspekte vom Hausunterricht, wenn die Kinder gut gebildet sind. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt Einfluss hat auf die ganze Anzahl von Leuten, die eine höhere Schule besuchen. Es ist aber ein interessanter Aspekt, den man durchaus beachten kann. Ein letzter Punkt bei den Problemen, es ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein Problem, aber es gehört noch dazu, das ist die Erwachsenenbildung. Wir haben die ganze Zeit von Kindern gesprochen, aber auch Erwachsene haben das Recht auf Bildung. auch wenn nicht so grundlegend wie Kinder. Wir hier in Europa haben, glaube ich, das ganz gut gelöst. Es gibt Volkshochschulen, Bibliotheken, Bildungsauftrag im Fernsehen, Weiterbildungsmöglichkeiten in fast allen Berufssparten, Abendschulen, Fernschulen, Zugang zu Unis für alle. Ich muss die Musikschulen erwähnen, das ist ein Auftrag, wir haben Musikschulen. Auch zum Beispiel im Gefängnis kann man Ausbildungen nachholen. Es gibt Programme für Menschen, die keinen Schulabschluss haben, etc. und so weiter. Aber das ist halt nicht überall so, da sind wir in einem glücklichen Land diesbezüglich. So, das ist jetzt ein bisschen ein komischer Schlusspunkt für meine Aufzählung von Problemen im Bereich des Rechts auf Bildung. Aber soll so sein, weil ich bin nämlich jetzt fertig mit diesem Problemteil. Der war jetzt recht lang, deshalb machen wir wieder eine Musikpause. Wie ich gesagt habe, so wirklich positive Lieder zum Thema Recht auf Bildung oder zum Thema Bildung generell gibt es nicht. Deshalb wieder etwas kritischeres Lied, Malvina Reynolds mit Little Boxes. Und danach, nach diesem Lied, sage ich dann doch noch ein paar positive Dinge.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes on the hillside. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business, and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Ja, willkommen zurück bei Amnesty Informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Ich rede heute über das Recht auf Bildung. Ich habe jetzt sehr, sehr viel gesagt und ich habe vor allen Dingen die Probleme aufgezählt. Ich habe erzählt, warum so viele Menschen auf dieser schönen Welt keinen oder schlechten Zugang zur Bildung haben. Ich habe keine Lösungen angeboten, weil die habe ich nicht. Wer zuhört, weiß, dass es für viele Menschen vermutlich mehrere der Faktoren eine Rolle spielen. Und dass es einfach nicht so einfach ist, diese vielen Probleme zu lösen, zu trennen, die richtigen Hebel zu finden, um sie abzuschwächen oder zu beseitigen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den guten News. Ich habe vor der Sendung gedacht, ich mache einen großen Teil über die guten Nachrichten im Bereich Recht auf Bildung. So viele gute Nachrichten gibt es leider nicht. Es geht leider nicht so viel weiter, wie ich gehofft habe. Aber es geht was weiter. In den letzten Jahrzehnten hat sich, vor allem wenn man große Zeiträume betrachtet, sehr viel zum Besseren gewendet. Und darauf können wir als Bürgerinnen und Bürger der Welt durchaus stolz sein. Die großen Bemühungen der vielen Menschen wirken. Es steigt die weltweite Alphabetisierungsrate kontinuierlich an. Das heißt, jedes Jahr lernen mehr Menschen lesen und schreiben. Jedes Jahr besuchen mehr Kinder die Schule. Nicht nur in den reichen Ländern gibt es immer mehr Universitätsabschlüsse. Die Bemühungen, dass Mädchen die gleichen Chancen wie Buben bekommen, fruchten in vielen Ländern. Und das Gleiche gilt auch für Minderheiten in den meisten Ländern. Natürlich gibt es immer wieder Rückschritte. Wir kennen die Situation in Afghanistan. Generell in Krisengebieten wird es schwierig. Es ist wie immer so, wenn es wo schwierig wird, wird es für die am schwierigsten, die es eh schon vorher schwierig hatten. Aber im Großen und Ganzen geht es bergauf. Und das muss ich eben gleich auch wieder relativieren. Es ging bis Corona bergauf. Die Pandemie lässt auch diese Erfolge stagnieren. Der Fokus der Staaten lag einfach auch verständlicherweise woanders. Die Lockdowns und Beschränkungen haben es, wie wir alle wissen, auch den Schulen sehr schwer gemacht. Und das betrifft weltweit alle Schulen. Und wie ich gesagt habe, bei jeder verdammten Krise seit Beginn der Menschheit am stärksten betroffen sind natürlich die, die es vorher schon am schwersten hatten. Und das betrifft natürlich auch, beim Recht auf Bildung trifft das natürlich auch voll. Ich habe trotzdem ein paar konkrete Verbesserungen aus dem Jahr 2020 gefunden, einfach damit wir was Gutes hören. Kleine Schritte, aber immerhin, dass in Sierra Leone jetzt auch schwangere Mädchen die Schule besuchen können, habe ich ja bereits erwähnt. In Bangladesch wurde es dank internationaler Bemühungen möglich, dass die Kinder der Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar Schulen besuchen können und Ausbildungsmöglichkeiten erhalten. Diese Flüchtlingswelle ist schon 2 Jahre alt und die Kinder wurden 2 Jahre lang nicht unterrichtet und jetzt ist das möglich. Da wurde ja ein ganzes Volk vertrieben aus Myanmar. Das sind wirklich, wirklich, wirklich viele Menschen. In Südafrika hat der Präsident 2020 angekündigt, die maroden Schulen im Land zu sanieren, neu bauen zu lassen und besser auszustatten. Das betrifft zum Beispiel Schulen ohne Sanitäreinrichtungen und Schulen, die eigentlich nur Lehmhütten sind. Insgesamt sollen über 3000 Schulen modernisiert werden. Wir hoffen, dass er das umsetzt, aber wir gehen einmal davon aus. Wir sind optimistisch. Wir haben auch einen hiesigen Erfolg, der ist ein bisschen älter, aber wir sind sehr stolz drauf. Es gibt jetzt in Österreich seit ein paar Jahren eine Ausbildungspflicht bis 18. Das bedeutet, dass jeder Jugendliche, der seine Schulpflicht an sich beendet hat, mit oder ohne Schulabschluss weiterhin ausgebildet werden muss. Das heißt, er hat das Pflicht, sich ausbilden zu lassen und der Staat hat die Pflicht, was anzubieten. Ausnahmen gibt es nur für die jungen Menschen, die bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben. Also wer eine Schule besucht hat, die mit einer richtigen Ausbildung endet, muss nicht weiter zur Schule gehen, sondern darf dann auch mit 17 diesen Beruf ergreifen. Also alles in allem sehe ich das trotzdem vorsichtig optimistisch. Die Bemühungen der großen und kleinen Organisationen, die prinzipielle Bereitschaft fast aller Staaten wird wieder deutlicher zu spüren sein in den kommenden Jahren und es wird dann was weitergehen wie vor Corona. Es werden wieder mehr Kinder die Grundschule besuchen, es wird weniger Analphabeten geben und es werden die Unterschiede zwischen Mädchen und Buben kleiner werden. Ich möchte jetzt noch was anderes zum Recht auf Bildung erzählen, was nicht unmittelbar damit, also es hängt damit zusammen, aber eben nicht so unmittelbar wie der Rest der Sendung. Es gibt nämlich ein zweites Menschenrecht, das eben damit zusammenhängt, nämlich das Recht, an den Errungenschaften der Wissenschaft teilzuhaben. Dieses Recht gehört an sich zu den sozialen Rechten. Direkt habe ich ja schon im vorherigen Teil auf dieses Recht Bezug genommen, als ich gesagt habe, dass Kinder das Recht haben, sowohl den aktuellen Stand der Wissenschaft vermittelt zu bekommen, als auch nach modernen pädagogischen Standards unterrichtet zu werden. Aber das Ganze greift ja noch viel weiter und hier verlassen wir eben das Recht auf Bildung. Wir alle haben das Recht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kennen. Wir sollen auf Errungenschaften der Wissenschaft, und das sind ja letztendlich Errungenschaften der Menschheit, zugreifen können, sie anwenden können. Das gilt für die Errungenschaften in der Medizin. Auch die ärmsten Menschen in armen Ländern sollen die Möglichkeit bekommen, moderne Medizin in Anspruch zu nehmen zum Beispiel. Das gilt für Fortschritte im landwirtschaftlichen Bereich, in der Gentechnik oder was weiß ich, in der Meteorologie. Was immer den Menschen wichtig ist, was sie brauchen, das sollten sie Bescheid wissen können. Wir haben dank Internet und Wikipedia und anderen Sachen und der Möglichkeit auch Zugriff auf viele, viele Studienergebnisse vieler wissenschaftlichen Einrichtungen da enorme Fortschritte gemacht. Die Welt weiß besser Bescheid. Zumindest erfährt man von wissenschaftlichen Durchbrüchen schnell. Ob man sie dann auch umsetzen kann, ist selbstredend eine andere Frage. Aber um den Bogen zurück zum Recht auf Bildung zu spannen, um an den Erkenntnissen der Wissenschaft teilzuhaben, muss man sie verstehen. Damit ein Land neue Technologien, Methoden und was weiß ich umsetzen kann, braucht das Land Leute, die verstehen, worum es geht. Wir hier in Österreich können normalerweise Forschungsergebnisse der medizinischen Universitäten, zum Beispiel anderer Länder, problemlos umsetzen, weil wir genügend gebildete Menschen haben, Mediziner und Pharmakologen, was auch immer man dafür braucht. Andere Länder haben das nicht. Die haben vielleicht Mediziner, aber die sind nicht damit beschäftigt, Forschungsergebnisse zu lesen, sondern ihr Ding zu tun. Wenn wir die ganze Welt verbessern wollen, und das wollen wir, dann müssen wir auf der ganzen Welt überall genügend Menschen haben, die dazu in der Lage sind, die das Wissen und die Fähigkeiten haben, ihr eigenes Land besser zu machen. Und das erreichen wir letztendlich nur oder besser, wenn jedes Kind auf der Welt in die Schule gehen kann. Das waren meine abschließenden Worte. Mit dem Teil der Sendung zum Thema Recht auf Bildung bin ich jetzt fertig. Ich möchte noch sagen, eigentlich wollte ich meine Tochter zu Wort kommen lassen, aber sie will nicht, sie ist ein bisschen schüchtern. Sie geht seit 2 Monaten in die Schule und sie mag das auch sehr, auch wenn es für sie anstrengend ist. Und ich habe ihr heute erzählt, dass nicht alle Kinder in die Schule gehen dürfen. Sie fand das sehr traurig, weil sie sofort erkannt hat, wie schwierig das Leben sein muss, wenn man nicht lesen kann. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik.
Aktuelles.
China und Hongkong. Amnesty International schließt seine Büros in Hongkong. Grund dafür ist das neue Sicherheitsgesetz, das starke Einschränkungen für alle Art von Organisationen bedeutet, insbesondere solcher, die mit dem Ausland eng zusammenarbeiten. China geht seit Jahren hart gegen Menschenrechtsorganisationen vor und Amnesty International befürchtet, dass das Gesetz sie hart treffen wird. Das von der chinesischen Zentralregierung verhängte Gesetz zur nationalen Sicherheit wurde am 30. Juni 2020 in Kraft gesetzt. Es erlaubt den Behörden, gegen alle Aktivitäten in Hongkong vorzugehen, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Dazu gehören Vorwürfe wie Umsturz der Staatsmacht, terroristische Aktivitäten oder Absprachen mit ausländischen oder externen Kräften zur Gefährdung der nationalen Sicherheit. Die weitreichende und vage formulierte Definition der nationalen Sicherheit wird von der chinesischen Regierung als Vorwand genutzt, um die Menschenrechte auf freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlung und Vereinigungsfreiheit einzuschränken sowie abweichende Meinungen und politische Opposition zu unterdrücken. Wegen dem Gesetz haben sich bereits zahlreiche Organisationen vor Ort aufgelöst, zum Beispiel auch Gewerkschaften. Amnesty International wird sich natürlich weiter für die Menschen in China und Hongkong einsetzen, aber vor Ort würde das für die Mitarbeiter zu gefährlich werden. Irland und Welt. Vor der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow ruft Amnesty International dazu auf, sich international für eine menschenrechtsbasierte Klimapolitik einzusetzen. Diese muss sich am 1,5-Grad-Ziel orientieren. Die Klimakrise verstärkt Ungleichheiten und Diskriminierungen und trifft einkommensschwache Staaten und marginalisierte Menschen besonders hart. Gleichzeitig sind bestimmte Staaten und Unternehmen für den Großteil der Emissionen verantwortlich. Die G20-Länder, zu ihnen gehört eben auch Deutschland, verursachen ungefähr aktuell 80% der globalen Emissionen und historisch ist diese Verantwortung eigentlich noch größer. Dazu eine interessante Nachricht. Afrika-Sahara-Anrainerstaaten. Das Projekt der Great Green Wall läuft zurzeit wegen anhaltender Trockenheit schleppend. Auf 8000 Kilometern Länge soll ein breiter Wald am Rande der Wüste gepflanzt werden, um die weitere Ausbreitung der Wüste zu stoppen, das lokale Klima zu stabilisieren und der Flora und Fauna Platz zu bieten. An sich ist das Projekt zumindest in den stabilen Ländern der Region im Plan. Aber die Zeiten, in denen die Bäume überhaupt gepflanzt werden können, werden jedes Jahr kürzer, da es immer weniger regnet. Neue Technologien zur Bewässerung geben aber Hoffnung. Gepflanzt werden übrigens hauptsächlich die arabische Gummiakazie und die indische Jujube, die sich als besonders resistent gegen die extreme Trockenheit erwiesen haben. Der Senegal alleine hat bereits 12 Millionen Bäume gepflanzt. Welt. Covid-19. Während der Covid-19-Pandemie haben Zensur und Repression in vielen Ländern der Welt zugenommen. Ein neuer Bericht von Amnesty International zeigt, wie Journalistinnen und medizinisches Personal, aber auch weite Teile der Weltbevölkerung unter den Einschränkungen der Meinungsfreiheit leiden. Im Zuge der Covid-19-Pandemie haben Regierungen unabhängige Berichterstattungen unterbunden und Menschen angegriffen, die die Reaktion ihrer Regierung auf die Ausbreitung des Coronavirus kritisierten oder ihre Maßnahmen hinterfragten. Eine Folge, viele Menschen haben gar keinen Zugang zu Informationen über Covid-19 und wissen nicht, wie sie sich selbst und ihr Umfeld schützen können. Das zeigt der Amnesty-Bericht Silenced and Misinformed, Freedom of Expression Endangered During COVID-19. Amnesty International fordert alle Staaten auf, die Pandemie nicht länger als Vorwand zu benutzen, um unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken. Die Verletzungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung müssen beendet werden und der Öffentlichkeit müssen glaubhafte, zuverlässige und zugängliche Informationen zur Verfügung stehen. Der Amnesty-Bericht beleuchtet aber auch die Rolle der sozialen Medien bei der schnellen Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19. Die Unmenge von Fake News bei den großen Internetplattformen stellt eine ernsthafte Bedrohung für das Recht auf Gesundheit dar. Für Einzelpersonen wird es zunehmend schwieriger, sich eine fundierte Meinung zu bilden und auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Fakten Entscheidungen über die eigene Gesundheit zu treffen. Polen. Der Tod einer Schwangeren führt erneut zu Protesten gegen die restriktiven Abtreibungsgesetze in Polen. Die Frau starb, weil die Ärzte es nicht wagten, den Fötus abzutreiben. Und jetzt sind beide tot. Amnesty fordert die Achtung der sexuellen und reproduktiven Rechte und den Zugang zur Abtreibung. Die Regierung darf dieses nicht einschränken. Der zweite Aufruf lautet, Protestierende zu schützen, anstatt sie anzugreifen. Die Polizei sollte keine unverhältnismäßige Gewalt anwenden und Aktivistinnen und Aktivisten wegen ihrer friedlichen Aktionen nicht verfolgen. Das Protestrecht und die Redefreiheit sollten respektiert werden. Kosovo, Österreich. Im Kosovo wurden Einschüchterungsklagen gegen Umweltaktivisten abgewiesen. In Kosovo baut die österreichische Firma Keskos, das ist eine Tochterfirma der Kärntner Kelag, Wasserkraftwerke. Aktivisten vor Ort protestierten gegen den Bau mittels eines offenen Briefs und anderen Aktionen. Der Grund für die Proteste war unter anderem, dass die Hintergründe der Baugenehmigungen sehr unklar waren. So sind die Wasserkraftwerke bereits in Betrieb, obwohl dafür eine Umweltprüfung vorgesehen ist, die noch nicht stattgefunden hat. Aber anstatt die Unstimmigkeiten aufzuklären, hat die Firma die Aktivisten geklagt und diese Klage wurde jetzt glücklicherweise abgewiesen.
Veranstaltungen.
So, zuletzt noch ein aktueller Hinweis in eigener Sache. Aus den bekannten Gründen, Corona, mussten wir leider unseren November-Bücherflohmarkt absagen. Wir sind zwar alle geimpft, aber wir haben keine Lust, mit Leuten, die es nicht sind, zu diskutieren und Infosweise zu kontrollieren und Zeugs. Es tut uns wirklich leid. Ich wünschte, wir hätten bessere Nachrichten. Wir hoffen, dass wir im Frühling, also im März oder April, wieder einen Flohmarkt machen können. Haltet uns die Daumen, verfolgt uns auf unseren Kanälen. Sobald wir was wissen, werden wir es veröffentlichen. Mit etwas Glück könnt ihr uns dennoch sehen, weil wir haben Infostände. Sonst, da die Seuche nicht auch noch dazwischen funkt, und zwar am 6. und 7. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Linzer Wissensturm und am 11. und 12. Dezember auch jeweils von 10 bis 18 Uhr im Ars Electronica Center in Linz. Und dort könnt ihr uns bei beiden Infotischen an unserem Briefmarathon beteiligen. So, das war Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Sarah Walter, ich bin ehrenamtliche Aktivistin bei der Ortsgruppe von Amnesty International im schönen Linz an der Donau. Selbige, die Donau, werde ich in wenigen Minuten am Heimweg queren und wünsche euch noch einen schönen restlichen November. Die nächste Sendung ist wie immer am zweiten Montag im Monat, das ist diesmal der 13. Dezember. Thema wissen wir sogar ausnahmsweise schon, weil wir im Dezember immer über unseren aktuellen Briefmarathon berichten. Und als Abschlussmusik habe ich auch noch was, nämlich Teach Your Children Well.
You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by.
ever ask them why? If they told you, you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you.
And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you, you would cry. So just look at them and sigh.